So, de titel van deze predigt heet Paulus en gevangenen Christi worden gehaald am 17 juli 1963 in de Brenham Tabernakel, Jeffersonville, Indiana. Also diese Predigt fängt mit in einem Satz an, des Herrn Jesus Christus und zu hören von den großen und mächtigen Werken, die du zuvor getan hast, und nun stehen wir hier mit Erwartung. Es hebt unser Glaube und saugt uns zu glauben, das, warum wir gebeten haben heute Abend, dass das gewährt wird. Du kennst an jeden von ihnen, von alle die, die eine Bitte gehabt haben, und wir beten ganz besonders für sie, Herr, für die, die nahe am Tode sind. Bringe Frieden ihre Seele, wenn er noch nicht schon da ist. Und bringe Heilung zu ihrem Körper. Gewähre es, Herr, segne unser Kommen zusammen. Das bitten wir, Herr, an dieser Mittwochabend-Gebetsversammlung. Und wenn wir uns versammelt haben, dann wissen wir, dass wo zwei oder drei zusammen sind, da wirst du unter ihnen sein oder unter uns sein. Und so, wir bitten dich, Herr, dass du uns dein Wort heute Abend gibst. Sprich zu uns, Herr, und erwärme die Faser unseres Herzens, dass wir wissen werden, wie wir uns zur Zucht anhalten sollen für diese große Zeit, die vor uns liegt, wie wir auch glauben, dass das Kommen des Herrn herannaht. Wir danken dir für diese Menschen jetzt, die anfangen, Glaube zu finden, der ihnen lieb ist und wissen, was Glaube bedeutet. Und in dem Wissen danken wir dir für die Versammlungen, die vor uns liegen. Und wir glauben es. Du wirst etwas tun, Herr. Wir warten mit Erwartung wie in den vergangenen Tagen. Und wir glauben, dass die Zeit nahe ist, dass du die Fenster des Himmels hochschieben wirst. Und Verheißungen, die Gott verheißen hat, in diesem letzten Tag herausgießen wirst. Und nun, wir bitten dich, Herr, dass du mit allen bist in den Ländern, wie wir auch heute gehört haben, von so vielen überall, die in Nöte sind, gewähre ihnen ihre Bitte, Herr, und wir beten, dass wir die große Hand Gottes sehen, die sich durch die ganze Welt bewegt unter denen, die nach dieser großen Sache Ausschau halten. Vergib unsere Sünde. Züchtige uns, Herr, mit deinem Geist und deinem Wort, dass wir uns selber zur Zucht anhalten mögen als gehorsame Diener. Also gehorsame Diener in den Willen Gottes. Lasst uns bedenken und versuchen zu denken in unserem Herzen, was die ersten Christen taten, was für eine Art Menschen wir begegnen werden, wenn wir die begegnen, die in persönlicher Verbindung mit dir gewesen sind. Wie ihre Antlitzen aufgeleuchtet haben müssen mit Freude und Glauben. Wie ihr Leben, wenn das lebendige Wort Gottes gewesen sein muss. Einfach geschriebene Briefe gelesen von allen Menschen. Als sie wandelten unter den Menschen. Gott gewähre das noch einmal. Möge unser Leben so dir unterworfen sein, dass der Heilige Geist selber durch uns leben wird und durch uns sprechen wird, Herr. Möge wir daran denken, während wir auf den Straßen wandeln und unsere Armen reiben mit der Welt, dass wir nicht so sein sollten, wie diese sind. Und dass wir auch zur Seite stehen, und ihnen den Platz geben, Herr, und ihre rechtmäßige Stellung hier auf Erden. Wir werden jetzt hinten sitzen und in dem Wissen, dass wir Abgeordnete sind von einem anderen Welt. Wir haben ein Königreich, das kommt in der Kraft, Herr, und unser großer König wird bald ankommen, wird bald kommen und alle diese Dinge übernehmen, all diese Könige, die in ihrem Reich sind, übernehmen. Und wir werden regieren und herrschen mit ihm hier auf Erde 1000 Jahre und werden für immer mit ihm sein. Mit diesem in unser Gedanke, Herr, schauen wir jetzt vorwärts nach der Beantwortung von unserem Gebet. Wir schauen auf zu unserer Bekenntnis, dass wenn wir etwas getan haben, etwas gesagt haben oder etwas gedacht haben, das ein Widerspruch war mit deinem großen Willen, also lass dann das Blut Jesu Christi uns reinigen. führe uns, Herr, wie die Schwester auch, wie diese Schwester auch heute Abend sagte, darüber, als sie ihren Mann sah, als er unterwegs war nach Chicago. Führe sie, Herr Gott, zu der Stelle, dass du sie gebrauchen kannst, dass sie Lichtstrahlen sein möge für anderen, für die, die in der Dunkelheit umhertappen und nichts wissen von unser Herr Jesus. Und nun, wir übergeben diesen Dienst dir und hören auf dein Wort der Korrektur, dass wir wissen mögen, wie wir uns vorzubereiten haben auf diese große Stunde. Im Namen Jesu fragen wir das. Amen. Ich war ein bisschen unvorbereitet hier auf diesem. Ich war zu Hause, aber ich fühlte, als ob ich nicht richtig war. Als ob ich irgendwo hingehen sollte, ein Notfall. Also ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl, zu Hause zu sitzen und nicht zur Gebetsversammlung zu kommen. Und irgendwie ist es auch für mich selber unerwartet, dass ich hierher gekommen bin, sogar für meine Familie. Also ich kam an und ich bin eigentlich gleich wieder abgefahren. Und so ich sagte, ich werde zur Gebetsversammlung gehen. Also sie, seine Frau wahrscheinlich, hatte sogar keine Zeit, um sich fertig zu machen, um zu kommen, weil sie wusste ja nicht, dass ich hierher kommen sollte. Und so, ich freue mich, dieses Zeugnis hier von unserer Schwester zu hören, von dem Bruder, von diesem Licht da in South Carolina oder North Carolina, ja, irgendwo Greenville war es, in Southern Pines, jawohl. Und Bruder Liefel war hier heute und ich habe ihn heute getauft, in einer Tauffeier. Bruder Liefel, weißt du, einer von den Prediger dort, also Bruder Parker Thomas, und macht den Satz nicht fertig. Ich muss denken an der Zeit von dieser Schwester, dass diese Schwester überschattet war. Es war eine große Bestätigungsschwester. Der Heilige Geist lässt uns so dann und wann dahin gehen, um unsere, also vorwärts gehen, fortlaufen oder weiterlaufen, um unsere Glaube auf die Probe zu stellen und zu sehen, also einfach der Glaube von anderen auf die Probe zu stellen. Wenn du also dann direkt etwas siehst und du siehst etwas und du sagst es, andere schauen dann hin und sehen es nicht. Und sie sagen dann, es ist nicht da, siehst du, aber da ist es. Nun, da war keiner, der das Licht sehen konnte, was über Paulus hing, aber doch war es da. Und keiner konnte diese Taube herniederkommen sehen aus dem Himmel und das Licht in dieser Form, in dieser Gestalt, und das hing über Jesus als Johannes selber. Aber doch, es war da, siehst du, und so. Und dann später, als ich dann diesen Menschen sagte von dem Licht, dass es ist wie eine Feuersäule, dann wollte niemand es glauben. Aber nun hat das mechanische Auge von einem Fotoapparat hat das ausgewiesen. Ja, der Geist des Teufels, der böse Geist, lieber gesagt, ist dunkel. Es ist genau wie unser Leben, also wenn es überschattet ist oder wenn wir Schatten werfen. Also wenn wir ein Licht sind, dann sind wir, also wenn unser Leben sich deckt mit dem Licht des Tages, dann wandeln wir im Licht. Es ist genau, als ob du rausschaust und sagst, ich sehe die Sonne am Tage. Und du siehst den Schatten, du siehst aber den Schatten von der Sonne. Es ist eine Reflexion der Sonne. Es ist nicht die Sonne selber, aber beweist doch eben, dass es eine Sonne gibt. Es beweist, dass es eine Sonne gibt. Und nun, wenn ich sehe, also du sitzt da draußen, du stehst da draußen und du redest, das bedeutet dann, dass du lebst. Aber es ist nur ein Schatten von dem Leben, weil eine Sache muss Dunkelheit in sich haben, um ein Schatten zu werfen. Siehst du? Weil ein Schatten besitzt so viel Dunkelheit und auch wieder so viel Licht, um ein Schatten zu machen. Es kann nicht ganz und gar dunkel sein, aber es kann auch nicht ganz und gar Licht sein. Wenn es dunkel ist, ist es richtig dunkel. Wenn es Licht ist, dann ist es kein Schatten. Nichts kann dann einen Schatten werfen. Aber wenn es eine Mischung ist zwischen Dunkelheit und Licht, dann gibt es einen Schatten. So, wir sind wirkliche Schatten vom Licht. Nun, du reflektierst ein Licht von irgendwo her. Und wenn du ein Christ bist, also dieses ist dein Schatten, dann beweist das nur, dass es ein Leben gibt, wo du nicht sterben kannst. Weil dieses Leben hat Tod in sich, siehst du? Aber es ist ein Schatten, weil du lebst, du bist ein bewegendes Geschöpf mit Fähigkeiten, um zu sehen, zu denken und dich zu bewegen und zu reden, die fünf Sinnen vom Körper. Aber doch weißt du, dass du im Sterben bist. Und es gibt so viele Schwierigkeiten. Und du weißt, dass es nur sein kann, also es ist also eine Reflexion, siehst du, dass es ein Leben gibt, dass es Leben und Tod zusammen gemischt gibt. Das physische Leben muss sterben. Aber wenn du durch dein sterbliches Leben das Licht des Himmels reflektierst, dann reflektierst du das ewige Licht Gottes, das ewige Leben Gottes. Und dann, wenn du stirbst, dann kannst du nirgendwo anders hingehen als zum Licht hin. Weil das ist, was du reflektiert hast. Und wenn du aber in der dunklen Welt bist, dann reflektierst du das. Und du kannst dann unter keinen Umständen irgendwo anders hingehen als zum Dunkeln hin, siehst du? So, wir sind eine Reflexion. So, wir sehen, dass das genauso gewiss ist, wie der Heilige Geist Leben und Licht reflektiert. So, die Tod reflektiert Dunkelheit hier vor Gott. Ungefähr am Ende der Woche, vielleicht Sonntag, da werden wir ein kleines Foto vergrößern, dass es eine große Abmessung hat, so dass es da auf dem schwarzen Tafel wo dein Bild hängt, angeheftet werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt oder nicht, aber ungefähr eine Woche her war ich in Jamaika und missionierte dort. Wir senden nämlich Tonbänder über die ganze Welt. Und die sieben Siegeln sind tief hineingegangen in die Binnenländer von Jamaika, ganz tief im Inneren. Und es ist noch sehr primitiv dahinter den blauen Bergen. Und die Eingeborenen, die haben dann und wann dann ein Tonbandgerät, was du für sie beschaffen hast. Und da kannst du vielleicht, also wie so ein alter Victrola, muss man kurbeln, nicht das so ein alter Grammophon, muss man kurbeln. Und dann spielt es auf diese Weise. Und jede paar Minuten muss irgendjemand dann dran kurbeln. Und diese Gruppe hatte aber eine kleine Batterie, eine 6-Volt-Batterie oder so irgendetwas, und spielte dieses Tonbandgerät. Und sie saßen alle zusammen, ungefähr so viel wie hier heute Abend sind, und hörten auf diesen Siegeln. Und ich glaube, so war es. Und während ich sprach, da bemerkten sie, wie in den Raum diese gleiche Feuersäule hineinkam und bewegte sich dort drüber, wo das Tonbandgerät war, und setzte sich obendrauf. Und sie gingen hin und holten sich ein Fotoapparat und haben ein Bild davon genommen. Also genau so, also, und da hängt es also direkt dort. Nun, wir werden es jetzt, also es hängt da direkt über dem Tonbandgerät. Und nun werden wir es so vergrößern, dass wir es an dem schwarzen Tafel anheften können, und dann könnt ihr es alle sehen. Wir sind so dankbar für die Gnade Gottes, die uns in seine Gegenwart in diesen Tag gebracht hat. Nun, wir sind dankbar für viele Dinge. Nun, ich denke, also, ich werde mal hier schauen und sehen, ob ich ein paar Notizen oder so irgendetwas finden kann, worüber ich sprechen kann. Ich habe einige Texte ausgeschrieben, hier ganz hinten im Buch. Und wenn ich eine finden kann, vielleicht, dass der Herr mir dann etwas gibt, um etwas zu sagen, während wir beten. Und nun, wir haben große Erwartungen für Sonntag. Ich habe Botschaften gebracht und Sonntag, dann habe ich euch ganz lange gehalten. Also, warum schreist du zu mir, sprich zu dem Volke und gehe vorwärts, das war das Thema. Und nun, Sonntag ist eine Heilungsversammlung, wo für die Kranke gebetet wird. Nun, wenn du dich mit den Kranken beschäftigst, und also, da muss irgendein Grund sein, dass der Kranke, also wenn wir für sie beten, dass sie nicht geheilt werden. Und ich möchte, so der Herr will, ein kurze Predigt am Sonntagmorgen halten. Also ich werde eine Heilungsversammlung halten und für alle Menschen beten. Und Billy Paul oder irgendeiner von denen wird hier Sonntagmorgen ungefähr 8 Uhr, wenn die Kirche sich öffnet, also Gebetskarten herausgeben, während sie an der Tür vorbeikommen oder wann sie hineinkommen. Und nun, dann möchte ich noch verknüpfen, ich glaube, der Herr hat irgendwie mir eine kleine Einsicht gegeben in den Gründe, warum einige Leute nicht geheilt werden. Und ich glaube, es ist ein Mangel an Verständnis für diese Dinge. Und ich glaube, vielleicht werden wir dann am Sonntagmorgen, so der Herr will, ja, da muss noch dazu darüber reden, am Städti. Nun, Mittwochabend, es ist jetzt Mittwochabend, Gebetsabend, und es ist nur eine kurze Versammlung, wo wir zusammenkommen und dann beten wir jetzt und Gemeinschaft miteinander haben. Aber so dann glaube ich, dass eine von diesen großen Dingen, die ich finde in diesem Tag, ist ein Mangel an Ernst in dem, was wir glauben. Wenn Gott in den Tagen von John Wesley das getan hätte, in dem Tag, was er heute getan hat, was würde es doch bewirkt haben? In den Tagen von Martin Luther, wo wir sehen, wie er es beweist durch die Gemeinde, durch den Geist und durch die Wissenschaft und jede Bewegung, also das ist eine Bewegung, das ist in Bewegung und muss erkannt werden. Und Gottes Wort tut es hier kund und sagt es hier, bevor es geschieht. Und handelt so dementsprechend und weissagt und zeigt die Dinge, die er gesagt hat, dass sie ganz genau passieren, geschehen, genau was er gesagt hat. Und doch sitzen wir da irgendwie ganz trägen und faul, während wir uns fragen, ja gut, ich frage, ja, bin ich damit gemeint? Wir fragen ob vielleicht die Gemeinde als Ganzes gemeint ist, oder ob ich wirklich da auch mit eingeschlossen bin. Nun, ich denke, Sonntagmorgen werde ich versuchen, über eine von diesen Grundsätzen zu reden, dass sie uns ein bisschen erleuchten möchten. Und nun, heute Abend habe ich etwas gefunden und ich habe mich damit beschäftigt hier, bevor ich hierher kam, denn ich dachte, was wohl, wenn Bruder Neville, also wenn ich einfach dorthin gehen würde und er würde dann sagen, steh doch bitte auf und rede zu den Menschen, und er würde sich einfach hinsetzen. Ich dachte, ich tue besser daran, ein paar Bibelstellen aufzuschreiben, weil ich weiß, wie lieblich unser Bruder, ich weiß, dass es solch ein lieblicher Bruder ist und wir schätzen ihn sehr. Nun, bevor wir jetzt beten über dem Wort, möchte ich noch einen Bruder erwähnen. Ich kann seinen Namen nicht nennen, jetzt zwei von ihnen. Sie sind teure Freunde von mir, sie sind Prediger und Evangelisten und gehen auch ins Feld hinaus. Sie hörten diese Botschaften durch Tonband. Und sie sind aus verschiedenen Denominationsgemeinden, zwei junge Männer und Jungs. Einer von denen ist so interessiert, dass er ganz nach Tucson flog, noch nicht so lange her, zu der Abschlussversammlung dort. Und ich glaube, ich war da bei dem Frühstück von den christlichen Geschäftsmännern. und Geschäftsleute. Und dieser junge Mann, also ein feiner junger Mann, kam dort her. Sie sind von Kansas und sie kamen diese ganze Strecke hierher, dass ich sie trauen sollte, und das schätze ich. Daran zu denken, dass die Menschen so glauben in deinem Gebet, also solch ein Glaube habe, genug Glaube habe in deinem Gebet, dass sie glauben, dass Gott diese Gebete beantwortet und hört. Und dann, das sind junge Leute, die anfangen herauszugeben ins Leben auf diese Weise. Und wenn sie dann also hier vor mir waren, dass ich sie trauen sollte gestern, da fanden wir heraus, dass der Staat Indiana verlangt, also obwohl sie ihre Bluttest bei sich hatten, dass sie in dem Staat 3 Tage warten noch, bevor sie getraut werden können. Und so, sie können nicht getraut werden bis zum Freitagmorgen. Und nun möchte ich der Bruder da am Ende bitten, ob er aufsteht und uns sagt, wer er ist, und auch seine liebliche kleine Dame da und auch der nächste Bruder. Und da kommt dieses Zeugnis von diesem Bruder. Ich danke euch sehr und ganz gewiss wünschen wir diese junge Gesandte für die Arbeit des Herrn Jesus Gottes Segnungen und Gedeihe auf ihren Wegen. Und ich habe mich, ich musste darüber nachdenken und warten über, ich musste darüber nachdenken über das Kommen des Herrn, und ich warte ja auch drauf, und dann zu sehen, wie diese junge Mann und junge Frau mit diesem Ziel in ihrem Herzen Christus dienen, ja, das ergreift mich, sie dann zu sehen, wie sie da so aufstehen. Also der Herr möge euch reichlich segnen, mein Bruder und Schwester. Und nun lasst uns aufschlagen ein kleines Buch, woraus ich noch nie vorher in meinem Leben gesprochen habe. Und gerade also nur ein Kapitel, das Buch Philemon. Ich bin einfach ein ganz kleines bisschen Ire. Und ich habe ein Draht um meine Schneidezähne im Unterkiefer, um meine Backenzähne an der richtigen Stelle zu halten. Und so dann und wann, dann spreche ich diesen Namen nicht richtig aus, wenn ich auch weiß, was sie sind. Und so dann und wann spreche ich sie nicht richtig aus, aus Mangel an Bildung. So Philemon, sagt irgendjemand hinten, und ich denke, das ist wohl die richtige Aussprache davon. Nun, der erste Vers möchte ich, daraus möchte ich nur ein Wort oder zwei nehmen. Paulus, ein Gefangener Christi. Und das ist auch, was ich heute Abend als Text benutzen möchte, so der Herr will, ein Gefangener. Wir wollen es auch noch eben aus der Bibel lesen. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unseren Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Es geht um den ersten Satz, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Nun, du kannst dir kaum vorstellen, dass Paulus sich selber betrachtet als ein Gefangener. Ein freigeborener Mensch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, und doch nennt er sich selber ein Gefangener. Und nun, wir finden heraus, dass als er sich richtet an den Korinther, da heißt es Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Ein anderes Mal, Paulus, ein Dienstknecht Jesu Christi, durch den Wille Gottes. Wenn er spricht zu Timotheus und verschiedene andere. Und nun, wenn er nun hier schreibt an Philemon, dann sagt er, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Paulus, auch ein Apostel, und ich möchte auch da mal einen Abend von predigen. Paulus, ein Dienstknecht, auch davon predigen. Und dann Paulus, ein Gefangener. Aber heute Abend, also es würde ja Stunden nehmen, wenn man das alles betrachten würde, wie es sich gebührt, einer von diesen Themen, möchte ich heute Abend nehmen, Paulus, ein Gefangener. Und das Thema nehmen, ein Gefangener. Und nun lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. Herr Jesus, jeder Mensch, der die körperliche Fähigkeit hat, kann an die Seiten von der Bibel umschlagen. Aber nur der Heilige Geist kann es auslegen in dem Lichte, wie es gemeint ist. So fragen wir ihn, dass er kommt und uns hilft, um dieses zu verstehen, worauf dieses gerichtet worden ist. Dieser große, mächtige Prophet Paulus, der sich doch selber ein Gefangener nennt. Möge der Heilige Geist es uns offenbaren, während wir auf ihn warten, im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, ich kann mich vorstellen, dass Paulus, als er hier diesen Brief schreibt an Philemon, also als er im Gefängnis saß, da unten in dem Kerker der Stadt, ein Gefangener, dass er es gut wissen konnte durch seine Stellung, was oder durch seine Lage, wo er drin war, was dieses Wort bedeutete. Er war umgeben durch Schranken. Und er konnte nur freigelassen werden, wenn irgendjemand ihn frei ließ. Und er wusste, was es also war, ein Gefangener zu sein. Und dann wieder, ich glaube, dass der Apostel meinte, gerade ein bisschen, also nicht genau hat er es gezielt auf seine jetzige Lage, dass er Gefangener war, dass er sein physisches Wesen dort im Gefängnis war. Aber ich glaube, dass er sich hier bezieht auf seinem Wesen, auf seinen Geist, seinen Willen, dass er ein Gefangener ist von Jesus Christus. Nun, wir sind alle geboren auf der Basis von dem freien Willensentscheid, dass wir unsere Entscheidungen treffen können, wie wir wünschen. Gott hat das gerechterweise so getan, weil er muss jeder Mensch auf der gleiche Grundlage stellen, sonst hat er eben der erste Mensch auf der falsche Grundlage gestellt, als er ihn auf der Basis von freier Willensentscheid stellte. Siehst du, wir sind ganz genau heute Abend wie Adam und Eva. Es gibt da keinen Unterschied. Also, gut und böses, sowohl die beide stehen vor uns, Leben und Tod. Und wir können jetzt unsere Wahl treffen. Und es ist jetzt deine Sache, um das auch zu tun. Siehst du, so war es auch, wie Adam und Eva es taten. Siehst du, und sie haben den falschen Wahl getroffen. Und nun, dadurch wurde das ganze menschliche Geschlecht unter den Tod gebracht. Strafe des Todes. Und dann kam Gott in der Form von einem Mensch und nahm jenen Tod und zahlte die Strafe des Todes, auf dass sein Untertan, der das wünscht, frei zu sein, in Freiheit gehen konnte. Also auf dass sein Untertan, der die Freiheit wünscht, in Freiheit gehen kann. Und nun, wenn er uns nicht auf der gleiche Weise genommen hätte oder gemacht hätte oder gebracht hätte, wie Adam und Eva getan hätte, also uns einfach hervorgezogen auf irgendeine andere durch irgendetwas und sagt, ich werde euch retten, ob ihr nun gerettet sein wollt oder nicht, ja, dann hätte er Adam und Eva auf die falsche Grundlage gestellt. Aber in jeder von uns hat zu wählen, in diesem Tag zwischen Tod und Leben. Also wir müssen das tun. Und wie ich es gerade zum Ausdruck gebracht habe, wenn dein Leben beweisen wird, machst du das nicht fertig, also dein Leben wird genau beweisen, an welcher Seite du stehst. Also ich kümmere mich nicht darum, was du sagst, an welcher Seite du stehst. Also, was du jeden Tag tust, beweist, was du bist. Du hast vielleicht dieses alte Sprichwort gehört, dein Leben ist so laut, dass ich dein Zeugnis nicht hören kann. Siehst du, deine Handlungen sind einfach so laut. Ich habe immer geglaubt an Jubeln und am Springen, aber ich habe auch immer gesagt, springe nicht höher, als dein Leben ist. Weil die Welt wird das beobachten, siehst du? Du musst genau so hoch springen, wie du lebst, weil irgendjemand wird dich beobachten. Und nun, wenn die Menschen nicht zur Gemeinde kommen wollen, also, siehst du, viele von denen wollen einfach nicht. Und einige von denen, die nicht kommen, sind ernsthafte Leute. Sie sehen zu viel Verdorbenheit in den Gemeinden, bis dass sie nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und viele Malen reden sie auch tadelnd darüber. Aber du kannst sie kaum tadeln, weil die Weise, worauf die Menschen sich benehmen und sich selber Christ nennen, sie sind das größte Strauchelblock, was es in der Welt gibt. Das ist ein Mann und eine Frau, die bekennt, Christ zu sein, und lebt anders als ihr Bekenntnis. Ganz genau richtig. Nun, die Enttäuschungen werden am Gericht sein. Nun, der Sünder, der Alkoholschmuggler, der Gambler, der Ehebrecher, er wird nicht enttäuscht sein, wenn er seinen Schuldspruch vorlesen hört, seinen Gerichtsspruch vorlesen hört, dass er hinweggehen soll in der ewige, im ewigen Feuer. Er wird nicht enttäuscht sein. Aber der Mann, der versucht, sich selber zu verbergen hinter irgendein Zeugnis von irgendeiner Kirche, das ist der Junge, der enttäuscht sein wird am Tage des Gerichts, siehst du? Der bekennt, ein Christ zu sein und lebt auf eine andere Weise. Es ist besser für ihn, dass er niemals solch ein Zeugnis abgelegt hätte. Also besser, dass er nicht angefangen hätte, dann zu leben, etwas, was nicht in Übereinstimmung damit ist. Weil er ist das größte Strauchelblock, was wir bekommen. Denn er bekennt, also er sagt, er ist ein Christ und lebt einfach anders. Immer beurteile dein Leben nicht danach, wie viel Kraft du hast, um Wunder zu tun. Und wir sollen auch uns selber nicht beurteilen danach, wie viel Erkenntnis du hast im Worte. Aber richte dich selber immer, also schau zurück, und dann sollst du Inventur machen von dem, welche Art Frucht dein Leben, dein jetziges Leben trägt. So wie ich schon einmal vorher gepredigt habe bei der Versammlung, in der Versammlung von der christlichen Geschäftsleute in Phoenix, Arizona, von dieser Widerspiegelung von Jesus, also widerspiegelt ein christliches Leben. Ich sagte, dass ich geboren wurde in Kentucky, wo es sehr primitiv ist, ganz besonders damals, als ich ein Kind war. Und dieser bestimmte kleine Junge hatte nie solch ein Haus, wie wir sie hier haben, wo wir so viele kleine Damen haben, schöne kleine Damen haben, die in den Spiegeln durchs ganze Haus schauen müssen, um ihr Haar an der richtigen Stelle zu halten und so weiter. Aber er hatte einen kleinen Spiegel, also nur ein kleines Stückchen, was er an einen Baum an der Außenseite angeheftet hatte, wo eben der Waschtisch war oder der Waschbank, wo seine Mutter und Vater sich waschten und Haar kammten und so weiter. Also vor diesem kleinen Stück von diesem alten Spiegel, was an einem Baum geheftet war. Nun, das war auch diese Art von Zuhause, die wir hatten. Und wenn irgendjemand in den Spiegel sehen wollte, also wir Kinder mussten uns dann einen Gasten besorgen, draufsteigen, auf den Waschtisch steigen und dann in diesem Stück Spiegel schauen, das ich selber gefunden hatte oder mir geholt hatte auf einem Abladeplatz, auf einem Schubplatz. Und das war nicht hier in Kentucky, das war in Indiana auf der Utica Pike. Nun, das ist eine Autobahn. Und nun, dieses kleine Kind hatte noch nie genau sich selber auf diese Weise gesehen. So, er kam zu der Stadt, um seine Großmutter zu besuchen. Und auf dem Rundgang durch die Zimmer, also der Großmutter hatte ein Haus und da war eine Tür vollständig ein Spiegel. Also ein Spiegel so hoch, so groß wie die Tür. Und so, der kleine Junge lief durch den Raum und sah einen anderen kleinen Junge vor ihm. Und dieser kleine Junge rannte auch so. So, er dachte, er sollte doch mal ein paar Augenblicke anhalten und sehen, was dieser kleine Junge tun wird. Und als er anhielt, dann hielt dieser kleine Junge auch an. Und als er seinen Kopf drehte, dann drehte dieser kleine Junge auch seinen Kopf. Und er kratzte seinen Kopf und der kleine Junge kratzte auch seinen Kopf. Zum Schluss kam er näher heran, um die Sache zu untersuchen, und er schaute da hinten, und seine Mutter und seine Großmutter beobachtete ihn mit Staunen. Da sagte er: Aber Mutter, das bin ich. Und so, ich sagte, dass wir auch etwas reflektieren. Siehst du? Unser Leben reflektiert. Und nun, wenn wir gelebt hätten in den Tagen von Noah, an welche Seiten hätten wir gestanden? An welche Seite hätten wir gestanden in diesen Tagen, als Noah lebte? An welche Seite hättest du gestanden in den Tagen von Moses? An welche Seite in den Tagen von Elia, der Prophet? Als die ganze Welt diese große Masse von modernen Sachen aufschluckte, also wie diese moderne Isabel, und zog alle Knechte des Herrn heraus in einen Wirbelwind hinein, also die Gemeinden und die Priester beugten sich alle vor ihr. Ja, würdest du an der Seite von dem Beliebtsein gestanden haben, oder würdest du gestanden haben bei Elia? Nun, in den Tagen von dem Herrn Jesus, also als wir mal denken, oder wenn wir nun mal denken über diese unbeliebte Person und ungebildet, was die Welt angeht, oder durch die Welt ungebildet, also sie konnte nie eine Schule finden, wo er hingegangen war, noch ein Seminar, Erfahrung, und dann, als er groß wurde, dann bekam er den Namen, unehelich geboren zu sein. Und dann, als er herausging und das Evangelium predigte, war das im Widerspruch mit allem, was ihnen gelehrt worden war. Und er verurteilte die Prediger und ihre Organisationen und so weiter. Und die Organisationen bekamen bekannt, dass wenn irgendjemand sogar hinging, um diesen sogenannten Prophet zu hören, dann würden sie aus der Synagoge hinausgetan werden. Und das bedeutete Todsünde. Sie mussten alle dann zur Rechenschaft gezogen werden. Der einzige Weg, worauf anzubeten war, das war unter dem Blute des Lammes. Und sie mussten alle zu diesem Opfer kommen. Und sonst waren sie rausgestoßene, und so sieht man, was für eine wichtige Sache es damals war. Aber dieser Mann ließ das alles unbeachtet, und doch war er ganz perfekt mit der Schrift, aber nicht in der Weise, wie sie es wusste oder kannte. An welcher Seite hättest du gestanden? Siehst du nun, dein Leben, das du jetzt lebst, reflektiert jetzt gerade das, was du damals getan hättest. Weil du bist noch immer besessen mit dem gleichen Geist. Wenn du an der Seite gestanden hättest jetzt mit denen, dann hättest du das auch damals getan. Weil der gleiche Geist, der jetzt in dir ist, war in dem Menschen damals auch. Siehst du, der Teufel nimmt nie seinen Geist weg. Er geht einfach weiter von der einen Mensch zu der anderen. Gott nimmt auch nie seinen Geist weg. Geht auch weiter von dem einen zu dem anderen. So der Geist, der auf Elia war, kam auf Elisa. Und der gleiche auf Johannes der Täufer und so weiter. Der Heilige Geist, der auf Christus war, kam auf den Jünger und so weiter und ist noch immer auf den Menschen. Siehst du, Gott nimmt nie seinen Geist weg oder nimmt nie seinen Geist. So, es ist uns überlassen, ein Wahl zu treffen. Und ich kann nicht sehen hier, wo Paulus etwas bedauert und sagt, also es tut mir leid, dass ich ein Gefangener bin, oder es war ihm leid, dass er ein Gefangener war, aber er richtete sich selber, macht das nicht fertig, ich glaube, dass Paulus, also als er diesen Brief schrieb mit diesem Feder, dass es der Heilige Geist war, der ihn veranlasste, das zu schreiben. Dass vielleicht sogar heute Abend wir daraus den Inhalt für unseren Text nehmen konnten und zeigen konnten, warum Paulus dieses tat. Weil es ist schriftgemäß, und schriftgemäß, das ist ewig. Und ich glaube, dass das Sitzen dort in einem schmutzigen alten Gefängnis das Paulus schrieb an. Er sagte hier, dass sein Bruder, also dass er ein Gefangener war von Jesus Christus. So, er konnte es richtig zum Ausdruck bringen, anhand von dem, was er um ihn herum sah. Nun, er war im Gefängnis, aber das war es nicht, wovon er zu diesem Knecht Christi sprach, also ein Prediger mit ihm. Er sprach davon, dass er ein Gefangener war zum Worte Jesu Christi, weil Christus ist das Wort. Und Paulus war ein großer Gelehrter in seinen Tagen. Und er hat auch große Möglichkeiten. Und er war ein Mann, der war ausgebildet durch Menschen. Und ein Mann mit dem Namen Gamaliel, der war ein ganz großer Lehrer. Und ich möchte schon sagen, dass es eine von den größten Schulen war, wo er hin hätte gehen können. Zum Beispiel, was wir heute sagen, nach Wheaton oder Bob Jones oder eine von diesen großen Schulen, die auf den Grundwahrheiten stehen. Und da wurde er unterrichtet, um Prediger zu sein von den Worten. Und er war gut gebildet und klug und ein intelligenter Junge mit Ehrgeiz, dass er vielleicht mal ein Starspriester oder Hohepriester für seine Leute werden könnte. Er hatte sich ein Ziel gesetzt. Und dann herauszufinden, dass diese große Zielsetzung, wofür er ausgebildet wurde und sein ganzes Leben gegeben hat, vielleicht von dem Alter von 8 oder 10 Jahren bis zu 30 oder 35, als er sein College zu Ende hatte und Abschlussprüfungen und all seine Diplome und alles Mögliche. Und er stand sich gut mit der Geistlichkeit, sogar mit der Hohepriester in Jerusalem. Er hatte Aufträge von ihm bekommen, persönliche Verordnungen, Aufträge geschrieben und ihm anvertraut, diese große Saul, um nach Damaskus zu gehen und alle die zu finden, die Gott anbetete, anders als was bis dahin gesagt worden war. Und die zu binden, ins Gefängnis zu werfen und wenn nötig sie umzubringen, wenn er das auch wünschte. Also er hat also große Möglichkeiten. Nun, und alles, worin er ausgebildet worden war, Gott musste es alles aus ihm herausnehmen. Was sein Ziel war, wofür sein Vater Geld ausgegeben hatte, und der Ehrgeiz von seinem Vater und Mutter, das alles musste aus ihm herausgenommen werden, weil Gott hatte etwas anderes. Also, er war ein Gefangener von seinem Ziel, was er in seinem Leben hatte. Und er wurde ein Gefangener für Jesus Christus, der das Wort war, oder der das Wort ist. Also, diesen Weg zu Damaskus hat Paulus geändert. Er ging da ungefähr, wahrscheinlich um 11 Uhr am Tage, und da wurde er niedergestreckt. Und er hörte eine Stimme sagen, Saul, warum verfolgst du mich? Und er schaute auf, und er ist ein Jude, und er wusste, dass jene Feuersäule war der Herr, der die Kinder Israel führte, weil er wusste, dass das war, was es war. Und bedenke, diese Hebräer würden nie etwas Herr genannt haben, Elohim. Es sei denn, dass er überzeugt war, dass er das auch war, weil er war ein ausgebildeter Gelehrter. Und als er aufschaute und er sah dieses Licht, eine Feuersäule, die das Volk durch die Wüste geführt hatte, sagte er, Herr, Elohim, Herr, wer bist du? Und welch eine Überraschung muss es gewesen sein für diese Theologe, also sagen zu hören, ich bin Jesus, derjenige, wo du so sehr dagegen bist. Welch eine Wendung. Oh, es muss etwas Furchtbares für diesen Mann gewesen sein, mit all seinem Ehrgeiz, der er hatte, herauszufinden, dass ganz plötzlich er ein Verfolger geworden war. Sein Ehrgeiz hat ihn weiter von der Hauptsache weggebracht, als das, was er gemeint hatte zu tun. Und welchen Schock muss das für diesen Apostel gewesen sein, als er sagte, ich bin Jesus, derjenige, den du verfolgst. Warum verfolgst du mich? Hier möchte ich noch ein kleines Zitat dazwischen bringen. Also, du siehst, als sie die Gemeinde verspotteten, also da verspotteten sie nicht ganz genau die Gemeinde, sie verspottete Jesus. Warum verfolgst du mich? Ja, wie konnte dann Paulus mit all seinem Intellekt glauben, dass diese Gruppe, die er verfolgte, dass diese Gruppe der Gott war, von dem er behauptete, ihm zu dienen? Ich denke, dass ohne nun ins Einzelne zu gehen, ich denke, dass wir alle geübt genug sind, um zu wissen, was ich hier meine. Das Gleiche geschieht heute. Paulus, durch Unwissenheit, also obwohl er doch so intelligent und klug war, viel klüger dann diese kleine, ungebildete Galiläer, die er verfolgte, die aber schon in ihrer Demut diesen Mann im Ganzen, der große Mann, im Ganzen angenommen hatte. Aber Paulus in seiner großen Belehrung und Intellekt konnte das nicht annehmen. Welch eine Wendung muss das für ihn gewesen sein auf diesem Wege. Und er wurde mit Blindheit geschlagen, so dass er seinen Auftrag nicht ausführen konnte. Aber er wurde geführt in ein Haus hinein, oder in eine Stelle hinein, in der Straße, genannte Rechte, der Geradene, und das Haus von irgendjemand. Und dann kam der Prophet dorthin mit dem Namen Ananias, der sah ihn in einer Vision kommen, sah, wo er dran war. Und er ging dort hin, wo er war, ging hinein und sagte: Bruder Saul, der Herr ist dir erschienen auf dem Wege dort und hat mich gesandt, dass ich meine Hände auf dich legen sollte, dass du dein Augenlicht zurückbekommen solltest und erfüllt werdest mit dem Heiligen Geist. Siehst du, wo es war? Welch eine Sache muss das für Paulus gewesen sein? Siehst du, es war umgekehrt, es war genau das Umgekehrte von dem, worin er ausgebildet worden war, um das zu tun. Und nun, mit all seinen Bildern, die er hatte, also es wurde einfach ein Nichts für ihn. Nun, er wusste, dass er eine Erfahrung jetzt hatte. So, und hier ist wieder eine ganz andere gute Lektion für uns. Die Erfahrung allein genügt nicht. Es muss eine Erfahrung sein in Übereinstimmung mit dem Wort des Herrn. So, nun einmal dieses sah und wusste, dass es etwas Großes war, das irgendjemand anders schon vor ihm bekommen hatte, ging er 3 Jahre und 6 Monate in der Wüste von Arabien hinein und nahm die Bibel, so wie die damals war, das Alte Testament, und ging dorthin und verglich seine Erfahrung, also die er gehabt hatte, und sah, ob es auch schriftgemäß war. Nun, wenn er gesagt hätte, gut, ich denke, das war doch nur ein Luftzug und wäre weitergegangen, oder ich wäre mein Intellekt nachfolgen. Nun, er war ein Gefangener geworden zu irgendetwas, ein Gefangener. So, nachdem er es dann verglichen hatte und gesehen hatte, also, es ist gut zu bedenken, dass er ein Buch wie das Buch der Hebräer schreiben konnte. Alles nach dem Vorbild, nicht nach dem Typen. Siehst du, 3,5 Jahre dort unten und lag dort im Worte und fand dann heraus, dass der Gott, der ihn gerufen hatte, dass der ihn zurückführte und sein ganzes Intellekt umwandelte und wandelte jede Gedanke, die er je gedacht hatte, um, und alles, worin er ausgebildet war, sein ganze Ehrgeiz und Fähigkeiten, fegte es alles von ihm weg und er wurde ein Gefangener. Die Liebe Gottes war so gewaltig und solch eine Offenbarung, dass er auf keine Weise davon wegkommen konnte. Und das ist die wahre Erfahrung von einem echten, wirklichen Gläubigen, der Gott begegnet. Du kommst dann in Verbindung mit etwas, das so groß ist, dass du wirst ein Gefangener für alles andere. Siehst du, du gehst von allem weg, um dich selber dann in diese Sache gefangen zu nehmen. Es wurde einmal zum Ausdruck gebracht, als Jesus sagte, das Königreich des Himmels ist wie ein Mann, der Perlen kauft. Und dann finden wir, dass diese große Perle, also er verkauft alles, was er hat, um diese eine zu bekommen. Und das ist es, was hier ist. Du hast eine intellektuelle Auffassung von der Sache. Du hast eine theologische Erfahrung. Aber wenn es zu der Zeit kommt, dass du wirklich das Echte findest, dann schneidest du alles andere heraus und du schließt dich selber in diese Sache ein. Paulus wusste, was es war. Er fand heraus, dass er eingespannt wurde, eingeschirrt wurde in irgendetwas. Wie wir ein Pferd auch in ein Geschirr. Also es wird dann etwas gezogen, also wird etwas rumgezogen. Und Paulus wusste nach seiner Erfahrung und 3,5 Jahre von Erfahrung, die er mit der Bibel hatte, indem er das alles belegte im Alten Testament, er wurde sich dann darüber klar, dass Gott ihn auserwählt hatte und ihn angespannt hatte durch den Heiligen Geist. Die Erfahrung, die er hatte, um das Evangelium in der Gegenwart von den Heiden zu bringen, zu ziehen. Der Geist selber hatte ihn eingeschirrt, angespannt. Und heute, wir als Dienstknechte Christi, wir werden auch eingespannt, verbunden oder gebunden. Und wir können nicht gehen, ohne dass es mit uns ist, dass wir eingespannt sind im Wort, eingeschirrt im Wort. Ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand anders sagt, du bist darin eingeschirrt. Da ist etwas, ist einfach dran, dass du nicht davon wegkommen kannst. Du bist einfach damit gebunden oder du bist von dem Heiligen Geist unterjocht. Du bist im Joch gespannt des Heiligen Geistes. Du bist im Joche des Wortes. Ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand anders sagt. Es ist das Wort, das du nachfolgst. Und du bist da eingeschirrt. Du bist da unter dem Joch zu dem Worte. Du bist unter dem Joch zu dem Worte durch den Geist. Und er wurde auch eingeschirrt. Und er musste da tief in der arabischen Wüste liegen, wo alle frühere Dinge und Erfahrungen und Ehrgeiz von ihm abgestreift wurde. Alle diese Dinge. Und nun, das ist, was wir auch heute zutage herausfinden, was als Erste abgestreift werden muss. Und die Menschen wollen da nicht von abgestreift werden, wollen das nicht. Die Methodistenbrüder möchten festhalten ein ganz kleines bisschen an der Methodistenbelehrung. Die Baptistenbrüder möchten festhalten ein ganz kleines bisschen an der Baptistenbelehrung, siehst du? Aber du musst ganz fest, du musst absolut abgestreift werden. Alles muss von dir abgestreift werden und du musst frisch neu geboren werden und es mit dem Heiligen Geist tun oder es von dem Heiligen Geist hernehmen, der dich führt. Du kannst nicht sagen, gut, mein Vater sagte, als er in die Gemeinde kam, dass er dann die Hände geschüttelt hat mit dem Prediger und er ist ein gutes und treues Mitglied. Das mag vielleicht richtig gewesen sein für seine Generation, aber wir sind jetzt in eine andere Generation. Und nun, wir müssen zurückkommen zu der biblischen Zeit in diesem Tag. Der Priester, der war eingeschirrt, auch. Aber siehst du, sie kamen dann hinein in eine andere Dispensation, Herzplanabschnitt, und da haben sie es unterlassen, ihr altes Geschirr abzustreifen und ein neues anzulegen. Und das Gleiche finden wir heutzutage. Wir kamen auch durch ein Denominationszeitalter. Und wir bewiesen das durch die Gemeindezeitalter, die Bibel und so weiter. Aber wir kommen nun zu einem freien Zeitalter, wo der Heilige Geist selber herniederkommt, sich selber bestätigt, sich selber bekannt macht und jede Verheißung, die er verheißen hat, wahr macht. Oh, weegt eine gewaltige Zeit. Und er wusste das. Und noch eine andere Sache. Also er wusste auch, dass er nicht zu dieser Stelle hingehen konnte, nun er eingeschirrt war. Also dass er nicht, nicht wo er hingehen wollte. Er wusste, dass seine Ehrgeiz trieb ihn unter Brüdern, wo er eingeladen war zu kommen. Und doch durch den Geist wurde er getrieben, etwas anderes zu tun. Er war nicht mehr von sich selber. Und vielleicht, dass irgendjemand sagen könnte, Bruder Saulus oder Bruder Paulus, wir möchten jetzt, dass du hierher kommst, weil wir haben die größte Gemeinde, wir haben auch die größte Zuhörerschar und dein Opfer wird groß sein und so weiter. Aber er wurde getrieben durch den Geist und er dachte, ich habe hier einen Bruder und ich muss dorthin gehen, um diese Bruder zu retten. Also ihn zum Herrn zu bringen. Und doch, der Geist trieb ihn, irgendwo anders hinzugehen. Er war ein Gefangener, ganz korrekt. O Gott, mache uns auf diese Weise zu Gefangenen. Weg von unserer selbstsüchtigen Ehrgeiz, von unseren eigenen Urteilen, von unserer besseren Weise von Denken, um ein Gefangener Christi zu sein. Ich denke, das war ein großer Ausspruch, dass ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Bedenke, er ist das Wort. Ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand anders denkt, es ist das Wort, siehst du? Und wenn du ein Gefangener bist vom Worte, keine Denomination kann dich da davon ablenken. Es ist das Wort. Du bist einfach ein Gefangener davon, das ist alles. Du musst dann so handeln, wie es handelt, wie das Wort handelt. Und nun, er konnte nicht zu bestimmten Stellen hingehen, wo er hin wollte. Warum? Der Geist wirkte sie. Also, du erinnerst dich vielleicht an die vielen Male, dass Paulus versuchte, zu einer bestimmten Stelle zu gehen und dachte, da ist es, wo ich eine große Versammlung haben könnte. Aber der Geist untersagte sie. Und nun, macht das nicht ganz klar und beweist das nicht, dass Paulus ein Gefangener war, ein Gefangener Jesu Christi, eingeschirrt in seinem Worte durch den Geist? Oh, ich liebe das. Er war gebunden. Er war gebunden durch Ketten, durch Fesseln der Liebe, um den Wille Gottes zu tun und das allein. Er ist ein Gefangener und er war in Fesseln der Liebe. Er war im Joch mit Christus und er konnte kein anderes Joch unter kein anderes Joch gehen. Er war im Joch mit Christus. Und wo die Führung hinging, da ist es auch, wo er hinzugehen hatte. Ohne Rücksicht darauf, wie grün den Weg aussah, oder es an dieser Seite oder jene Seite aussah, er musste dorthin gehen, wo der Führer und das Joch hinging. Oh, heute Abend, wenn wir auf Brennem Tabernakel doch nur Gefangene sein könnten oder werden könnten zu unserem eigensüchtigen Wesen, selbstsüchtigen Wesen, Gefangene zu unserem eigenen Ehrgeiz, dass wir uns vollständig übergeben könnten und von ihm unterjocht sein würden. Ohne Rücksicht darauf, was der Rest von der Welt denkt, was der Rest von der Welt tut, wir sind dann unterjocht mit Fesseln der Liebe. Wir sind Gefangene. Meine Füße sind so an Christus gebunden oder unterjocht, dass sie nicht tanzen werden. Meine Augen sind so von Christus unterjocht oder gebunden, dass, wenn ich diese moderne Striptease auf der Straße sehe, ich mein Haupt abwende. Mein Herz ist so unterjocht und gebunden in der Liebe zu ihm, bis dass ich für nichts in der Welt mehr Liebe haben kann. Mein Wille ist so an ihm unterjocht oder gebunden, bis dass ich sogar nicht mehr weiß, was meine Ehrgeize sind. Also einfach, wo du hinführst, da werde ich folgen, Herr. Ich werde ein Gefangener sein. Paulus war korrekt ein Gefangener. Und er machte auch überhaupt keine falsche Aussage. Er war ausgebildet durch den Heiligen Geist jetzt wieder, um auf das Wort zu warten. Nun, Er war einmal in einer Richtung ausgebildet, aber Gott hatte ihn jetzt in eine andere Richtung ausgebildet. Er wurde ausgebildet durch den Heiligen Geist, um auf den Herrn zu warten, ohne Rücksicht darauf, was sein Ehrgeiz wäre. Nun, ich hoffe jetzt durch den Heiligen Geist euch etwas zu zeigen. Nun, lasst uns mal Folgendes nehmen. Eines Tages war Paulus und Silas, die gingen über die Straße in eine bestimmte Stadt, wo sie eine Erweckungsversammlung hielten. Und ein kleines, dämonisch besessenes Mädchen lief sie nach und schrie hinter ihnen her. Ohne Zweifel wusste Paulus, was er für eine Autorität hat als Apostel, um den bösen Geist aus dieser Frau rauszugebieten. Aber habt ihr das bemerkt? Er wartete Tag nach Tag, bis ganz plötzlich der Heilige Geist zu ihm sprach. Er sagte, dies ist die Stunde. Und dann sagte er, du Geist, komm raus von ihr. Siehst du, er kannte es, auf den Herrn zu warten. Und da ist es, wo so viele Leute heutzutage ein Schande bringen auf dem Wort. Sie gehen heraus mit Ehrgeiz. Und wie viele Erweckungsversammlungen sind einfach luftlos, also ohne Kraft liegen geblieben um diese Sache. Weil der Evangelist einfach nicht gewartet hat, um zu sehen, was der Herr zu sagen hat. Einige von denen sagten, ja komm doch hierher und dann gehe sie auch gerade. Weil die Vereinigung sagt, geh. Der Heilige Geist würde was anderes sagen. Und doch, der Ehrgeiz von einem Mann, um einmal Aufseher, Älteste in einem ganzen Staat zu werden, oder irgendetwas anderes, oder Älteste oder Bischof, oder irgendetwas, das zieht. Du musst gehen. Und obwohl er besser weiß, der Heilige Geist sagt, geh hierhin, siehst du, und er ist einfach gebunden an seine Organisation. Er ist ein Gefangener von der Organisation. Aber wenn er gebunden ist an Christus, dann ist er geführt durch den Heiligen Geist. Dann ist er gebunden, dann ist er unterjocht, aber ein Gefangener. Und es macht dann gar nichts mehr aus, was irgendjemand anderes sagt. Es ist einfach tönendes Erz und ein schallendes Symbol. Er hört nur noch die Stimme Gottes. Und er spricht nur, wenn das hervorgeht. Sonst sagt er nichts. Irgendjemand sagt, oh, Bruder Jones oder Bruder Roberts oder einige von diesen großen Männern in unserem Land heutzutage, wie Tommy Hicks oder Roberts oder Bruder Tommy Osborne, einige von diesen großen Evangelisten. Und wenn irgendjemand nun sagen würde, komm doch hierher, Tommy, du bist ein großer Mann Gottes oder Oro. Und ich habe einen Onkel und der liegt hier, dort und dort hier und ist ganz gebunden, er ist krank. Und ich möchte, dass du herkommst, weil ich glaube, dass du die Kraft hast, um ihn zu heilen. Und vielleicht der Heilige Geist würde zu ihm sagen, jetzt nicht. Aber doch diese Freundschaft mit diesem Manne, also dadurch ist er pflichtgebunden, mit ihm zu gehen. Wenn er es nicht tut, wird er ja ein Feind mit diesem Manne. Und jener Mann würde sagen, gut, er ging wohl zu dem und dem hin und hat das Kind oder jenen Junge geheilt. Ich weiß, dass er das gemacht hat. Und ich bin jetzt sein Freund schon jahrelang und er will nicht zu meinem Hause kommen. Aber wenn er gezwungen wird, durch den Heiligen Geist nicht zu gehen, dann tut er besser daran, nicht zu gehen, wenn er gebunden ist an Gott. Sein Freund liebt er. Aber er würde besser daran tun, geführt zu werden von dem Heiligen Geist, wenn er dorthin geht. Weil es würde sowieso kein Gutes bringen. Ich habe diese Erfahrung oftmals gemacht. Aber Paulus wartete einfach auf den Geist, dass er ihm sagen würde, was zu tun ist. Also zu warten auf den Geist, das ist das Beste. Er stand ein ganzer Abend und predigte daraus und sah dann einen krüppelnden Mann. Und ganz plötzlich sprach der Geist zu ihm und sagte, ich sehe, wie, auf der gleiche Weise, wie er auch dieses Schiffsbruch sah, voraus auf dem Insel. Also, ich sehe, dass du Glauben hast, um geheilt zu werden. Stehe auf deinen Füßen. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Das siehst du. Er war gebunden, er war unter einem Joch, nicht? und er mag vielleicht eine ganze Woche Erweckungsversammlungen dort gehalten haben und nichts würde geschehen. Und doch wartete er auf den Heiligen Geist, dass der was sagen würde. Siehst du, er war auch gebunden zu jener Bitte. Und nun du sagst, Bruder Branham, du verurteilst das, worüber du gestern oder vorgesonntag gesprochen hast. Und die Predigt hieß, warum schreie sprich. Und diese Predigt handelte davon, dass man all diese Zeit immer wartet. Aber bedenke, es war der Heilige Geist, der zu mir sprach, da auf dem Wege und sagte, ich sende dich zurück unter den Kranken und Beladenen. Es war die Gehorsamkeit zum Heiligen Geiste, ganz gewiss. Und ich bin nicht hingegangen, bis dass er mir sagte, es zu tun. Ich wartete auf den So spricht der Herr, bis dass ich das So spricht der Herr bekam. Nun, das ist der Unterschied, seht ihr? Nun, das macht hier einen Unterschied, das macht es anders. Ja, er wartete auf dem Wort des Herrn. Und er war getrieben im Geist, um nur auf Gottes Geheiß hin zu handeln. Und dann wurde er ein Gefangener Jesu Christi. Freunde, wenn man doch nur Gefangener werden könnte. Nun, ich weiß, dass es heiß ist, aber ich habe noch einige Namen, noch einige Persönlichkeiten hier. Aber ich habe noch ungefähr 6 oder 8 hier aufgeschrieben. Aber ich möchte doch noch ein ander oder noch 2 Personen hier nennen. Lasst uns diese Person Moses nennen. Er war ein Befreier. Und er wusste, dass er geboren worden war, um zu befreien. Aber bevor ich noch etwas sagen will von Moses, möchte ich noch folgende Feststellung machen. Dass Gott immer irgendein Mann nehmen muss, der ihm ganz treue dienen will, dass er sein Gefangener sei. Ein Mann muss eben alle Ehrgeiz, die er hat, übergeben, alles, was er ist, alles, sein Leben, seine Seele, sein Körper, seinen Willen, seine Ehrgeiz, Ambitionen eigentlich, und alles andere und eine vollständige Gefangene von Christus werde, der das Wort ist, um Gott zu dienen. Also, du magst dabei vielleicht in Widerspruch mit deinem, also mit deinem besseres Verständnis wandeln müssen. Vielleicht bist du in einer bestimmten Organisation und du magst dort denken, dass sie dich hochheben könnte und dir etwas Großes geben könnte, dass du dort eine beliebte, etwas Großes wärst, ein beliebter Redner. Aber wo findest du dich selber dann? Du findest dich selber nach einer Zeit lang geschlagen? Also bis dass Gott einen Mann dorthin bekommen kann, dass er bereit ist, ein Gefangener von ihm zu werden, machst du das nicht fertig? Gott schaut nach Gefangenen aus. Und er tut das immer. Du kannst da durch die Schriften suchen. Ein Mann muss ein Gefangener Christi sein, gegen alles, also deshalb, du kannst mit nichts anderes verbunden sein, als nur mit Christus. Sogar dein Vater, deine Mutter, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Mann oder deine Frau, jeder Mann, du kannst nur mit, oder du bist nur mit Christus verbunden und mit ihm alleine. Und dann kann Gott dich gebrauchen, bis dahin kann er es nicht. Nun, wenn ich so dann und wann rausgehe, dann spreche ich rau mit den Menschen, hart. Seht ihr? Aber ich versuche euch lose zu schneiden, dass ihr irgendwie einen Platz habt, wo ihr anfangen könnt. Wie so dann und wann, da rede ich von den Frauen, dass sie ihr Haar schneiden und dass sie diese Kleidung tragen und dass sie trotzdem, obwohl sie das haben, festhalten an ihr christliches Bekenntnis. Du sagst aber, das ist doch nur eine kleine Sache. Gut, aber du musst ja irgendwo musst du anfangen. So, fange dort gerade an, wo dein ABC ist, siehst du? Und schneide dich lose von dem weltlichen Aussehen, sowieso. Und werde ein Gefangener Christi. Und dann bleibe losschneiden, bis das zum Schluss die letzte Linie, die letzte Faden durchgeschnitten sind. Und dann bist du ein Gefangener. Dann bekommt er dich in seinen Griff. Und dann hat er dich in seinem Griff. Nun, Moses wusste, dass er als ein Befreier geboren war. Er wusste das. Und hat ja auch bemerkt, dass Moses auch Ehrgeiz hatte. Also er wusste, was seine Mutter ihm gesagt hatte, denn sie war seine Amme. Und Ohne Zweifel, als Moses ein kleines Kind war, geboren wurde, sagte seine Mutter, weißt du, Moses, dein Vater Amram und ich habe fortwährend gebetet. Wir haben nämlich bemerkt, wir sahen das Wort, dass es Zeit war, dass ein Befreier kommen sollte. Und so beteten wir, Herr Gott, wir möchten diese Befreier sehen. Und an einem Abend sagte uns der Herr in einer Vision, dass du geboren werden solltest und du würdest denn der Befreier sein. Und wir fürchteten auch nicht den Befehl des Königs und wir kümmerten uns nicht darum, was der König sagte, denn wir wussten, dass du als Befreier geboren worden warst. Nun, Moses, wir wussten, dass wir dich auch nicht richtig erziehen könnten. Nun bedenke, sie waren dort 400 Jahre in Ägypten gewesen. Und wir möchten aber, dass du das Richtige bekommst, die richtige Erziehung, die richtige Ausbildung. So, ich nahm dich und tat dich in eine kleine Arche und setzte dich aus in den Nil. Und ich habe dich getrieben, stromaufwärts in diese kleine Arche, dadurch durch das Rohr und den Binsen und brachte dich meilenweite dorthin, wo der Palast des Pharaos ist. Wo Pharaos Tochter, also wo ihr Badebecken ist. Und wie, dass ich dann auch wusste, dass du eine Frau brauchtest, dass sie dich groß bringt. Und in jene Tage natürlich, da hatte sie noch nicht diese Flaschen, womit sie diese Kinder groß bringen konnte. Und so musste sie eine Amme haben. Und Miriam, also ich habe sie mitgesandt und sie stand dort und sagte, ich weiß, wo ich eine Amme finden kann. Und kam dann her und holte mich. Und Moses, die Tür war alle geschlossen, Schatz, du bist nun 16 Jahre alt nun und du wirst jetzt Pharaos Sohn werden. Und eines Tages wirst du aber der Befreier sein, also der das Volk hier rausnehmen wird. Nun, Moses Ehrgeiz fing an zu wachsen. Ich werde studieren, Mutter. Ich werde alles studieren, was ich nur kann. Und weißt du, was ich tun werde? Ich werde ganz schwer studieren, dass ich ein Militär werde und dass ich auch weiß, wie ich diese Menschen hier rausnehmen soll. Also ich werde ein großer General werden oder ein Bischof. Ich werde wissen, wie man es macht. Und ich werde sie hinausführen. Ich werde schon meinen Doktorstitel bekommen oder ich werde schon wissen, wie man das macht. Das ist genau wie Vater Shinnefi. Also wenn ihr je dieses sein Buch gelesen habt, gut, er wollte nämlich alle Protestanten befreien, wisst ihr? Und er wurde dann selber einer. So, dieser große Priester von Jahren her, Vater Shinnefi, also du solltest dieses Buch haben und es lesen. Also 50 Jahre in der Kirche von Rom, Charles Shinnefi. Sie nennen ihn Vater, aber es war Bruder Shinnefi. Das ist, was er war. Wir nennen keinen Menschen Vater auf diese Weise. So, wir finden heraus, dass er die Bibel lesen wollte, sodass er von dort aus den Protestanten das Gegenteil beweisen konnte. Aber er verlor. Ich denke, dass er wahrscheinlich anfing, die Bibel zu lesen und dass da der Heilige Geist es für ihn aufgenommen hatte. Und er bekam den Heiligen Geist und er wurde einer von ihnen. So dann, aber beachte dieses, Moses bekam seine ganze Ausbildung. Weil er wusste, also er war so klug und so gebildet und so intellektuell, so dass es gab niemand. Er konnte sogar den Ägypter lehren. Er konnte ihre Psychologen lehren. Er konnte ihre Generäle lehren. Also was militärische Kraft war. Er war ein großer Mann. Und die Menschen fürchteten Moses um seine Größe. Oh, solch eine Gelehrtheit. Oh, er war ein Erzbischof oder vielleicht war er schon Papst. Er war ein großer Mann und er war ein mächtiger Mann. Und er wusste, dass er geboren war, um dieses zu tun und hatte sich ausgebildet mit großem Ehrgeiz, um dieses zu schaffen. Das ist genau wie heutzutage. Nun, ich sage nicht, dass Menschen, die ausgebildet werden in dieser Schule, das ist genau wie hier im Westen. Nun, sie werden jetzt eine Schule, eine theologische Schule bauen für 150 Millionen Dollar, pfingstlich. Eine 150 Millionen Dollar Schule. Nun, was mir angeht, das sollten Missionare sein auf dem Felde. Aber, also was, und was tun sie dann, wenn sie da rauskommen? Was sind das denn? Nur eine Gesellschaft von Rikis, ganz genau. Und das ist es, so ist es, wie sie da rauskommen. Und so ist es auch, wie wir sie bekommen haben aus alle anderen. Und sie sind alle von der gleichen Sorte. Und nun, wir finden heraus, dass als Moses in all seiner Ausbildung und auch heutzutage mit all dieser Ausbildung, dass man große Bischöfe macht und so weiter mit viel Ehrgeiz. Und was tun wir? Also unsere Ambitionen, unser Ehrgeiz wird genauso, wie es auch bei Moses war. Bevor aber Gott den Mann in seine Hand bekommen konnte, musste er ihm erst alle seine Ehrgeizen abstreifen. Er musste ihn von alle seiner Bildung, alles was von ihm war, abstreifen. Er ging heraus und er befreite, ja, er tötete ein Ägypter. Und als er das tat, dann fand er heraus, dass er verkehrt war. Er konnte das nicht tun. Das war nicht der Weg. Gott musste ihn hinausführen in die Wüste und in die Wüste hinein an eine Wüstestelle. Und nun beachte, das ist eine fremde Sache mit diesen Männern, wofür Gott eine Botschaft hatte. Also er nimmt sie hinein in die Wüste. Er nahm auch Paulus in die Wüste hinein, um ihn dort auszubilden, um ihm zu sagen, was alle diese großen Visionen. Also er ging hinaus in die Wüste. Und er sagte, geht hinaus in die Wüste und bleibe dort, bis dass Gott vollständig dir bekannt gemacht hat, was zu tun ist. Nun, in der Zeit von Mose nahm er ihn auch hinaus in die Wüste, nahm ihn dort 40 Jahre und streifte all seine Theologie und all sein Ehrgeiz von ihm ab. Oh, was eine Zeit. Dort konnte er zurückschauen und seine Fehler auch einsehen. Und wie wir heute Abend eigentlich auch dasselbe sollten tun, wenn wir unsere Ehrgeiz sehen. Schau doch diese Heilungsfeldzüge und seh doch zu, ob der Herr da etwas getan hat vor ein paar Jahren, als er diese Heilung anfing wiederherzustellen und für die Kranken und so weiter. Jeder Mann, jede Organisation, weil sie kamen nicht in ihre Organisation hinein, nein, sie mussten sich so ein Heiler holen. Und was haben sie getan? Nun, lasst uns das einen Augenblick anschauen. Wir haben das gleiche Ding getan, was Moses tat. Wir sind hinausgegangen und haben so schwer versucht, irgendeine Art von Wunder zu fabrizieren. Einer sagte, ich rieche die Krankheit oder ich habe Blut in meiner Hand. Und es war alles ein Wunder fabrizieren. Und was haben wir bekommen? Einige von diesen Männern, die haben sich so angestrengt, bis dass sie daran zerbrochen sind und direkte Trinker geworden sind, Neurotiker. Und sie haben ihre Gedankenwelt ist so ganz und gar umgeschaltet von dem pfingstlichen Ziel zurück darauf, dass sie wieder Organisationen machen und solche Sachen. Siehst du, was wir getan haben, wir haben einen Ägypter totgeschlagen, das ist ganz richtig. Und wir haben versucht, wir haben uns angestrengt, wir haben gezahlt, wir haben gearbeitet, nachtenlang haben wir Gebetsversammlungen gehabt, bis dass wir keine Stimme mehr hatten und versuchten etwas zu fabrizieren, etwas zu verlängern, was man bei einem Supermarkt macht, nicht? Und so etwas und alle diese Arten von Sachen. Und wir fanden heraus, dass es ein totales Versagen war. Wir brauchen es, dass wir zurückgehen in die Wüste hinein. Das ist richtig, jawohl, mein Herr. Wir hatten Lagerversammlungen und große Mühe, ja, warum nicht einfach aufzugeben? Das ist, was du tun solltest. Geh zurück und gebe auf. Warum? Wir haben genau das Gleiche getan, was sie getan haben. Das Gleiche, was Moses tat. Und es bewirkt kein Gutes. Nach 40 Jahren fand er sich selber zurück als ein Gefangener des Wortes. Und was versuchen wir zu tun, als diese große Segnungen hervorkamen und diese Manifestation von all diesen großen Dingen, worüber Gott uns gesagt hatte, wie dass wir wiedergeboren werden müssen und wie wir dann den Heiligen Geist empfangen und die Taufe im Namen des Herrn Jesus Christus und alle diese Dinge hier. Siehst du, die Menschen, statt dass sie bei dem Worte bleiben und darin eingeschirrt sind, was tun sie? Sie fangen wieder eine eigene Denomination an mit ihrer eigenen, sie fangen wieder ihre eigene Denominationstheorie an, die schon versagt hat, und versuchen etwas zu fabrizieren, was ausschaut wie die Wahrheit. Oh, ich tue best dran, hier aufzuhören. Ich bin ganz gewiss, dass ihr weise genug seid, um zu wissen, was ich hier meine. Aber schau, was es bewirkt hat. Denkt darüber nach. Was haben wir heute Abend? Ein Land voll mit organisierten Menschen, die die Schriftsteller Gottes leugnen, die das Leben des Heiligen Geistes mentale Telepathie nennen, die es ablehnen würde, dass es in das solches in ihre Gemeinde hineinkommt. Und sie wolle es dir nicht erlauben, dass du ein Wort erwähnst vom Schlangensamen, von ewiger Sicherheit und von diesen Dingen, die den Heiligen Geist geoffenbart hat und bewiesen hat, das Wort zu sein. Und ich habe Herausforderungen gegeben, Herausforderungen auf Herausforderungen, oder ich habe herausgefordert und immer wieder herausgefordert, zu kommen und zu beweisen, dass es verkehrt ist. Und was haben sie bekommen? Das gleiche, was Luther hatte und der Rest von denen, siehst du? Schlugen ein Ägypter. Was war es? Also vielleicht haben sie dafür gesorgt, oder vielleicht ist dadurch bewirkt worden, dass irgendein Mann aufhörte mit Stehlen. Oder vielleicht, dass er jetzt anfing, Treue zu leben mit seiner Frau. Aber was habt ihr aus ihm gemacht? Ein Gemeindemitglied. Komm her und schließe dich unserer Gruppe an. Siehst du, das ist ein stinkender, toter Mann. Das ist das Einzige, worauf sie hinweisen können auf Erfolg für 40 Jahre Ausbildung. Ein stinkender Ägypter, der da liegt, verfault und tot. Und so ist es auch ungefähr heute Abend. Das Einzige, worauf wir zurückweisen können in diese Erweckung, die überall rumgegangen ist, diese sogenannte Erweckung, ist eine stinkende Gesellschaft von Gemeindemitgliedern, die nicht mehr von Gott weiß, als ein Hottentott wissen würde von der ägyptischen Nacht. Das ist richtig. Also, das würde ihnen aber sagen von dem Wort Gottes. Sie sagen, also wenn jemand ihnen etwas sagen würde von dem Wort Gottes, dann sagen sie, ich glaube das nicht. Und ich kümmere mich auch nicht darum, was sie sagen. Ich glaube das nicht. Und das ist eine furchtbare Sache, wenn man auf so etwas zurückweisen muss. Für alle diese Mühe und für alle diese Anstrengungen und alles, was wir gemacht haben. Vielleicht können wir auch zurückweisen auf eine große Schule. Aber es ist tot. Wir können zurückweisen auf eine Organisation. Aber es ist tot, es stinkt. Es ist genau wie das erste, wo wir aus herausgekommen sind. Also wie ein Schwein, das zurückgeht, um sich zu wälzen im Kot, oder ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei. Und wenn wir zurückkehren. Also ein toter Ägypter. Kein Zweifel, aber irgendjemand wusste darüber Bescheid. Also, dass Moses dafür gerufen worden war. Und sie fragen ihn, warum hast du dein Gefühl verloren für diese Menschen? Nein, mein Herr. Ja, Moses, warum bist du denn da draußen und tust dieses? Warum bist du denn nicht hier draußen und tust etwas? Warum versuchst du, warum probierst du dieses nicht aus? Warum gehst du nicht mit dem Rest von denen? Moses ist hier draußen und wird abgestreift, bis dass er eine Erfahrung hatte mit dem brennenden Busch, die das Wort erklärt. Ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich habe an meine Verheißung gedacht und ich komme, um sie zu befreien und ich sende dich, um es zu tun. Das war es, das Wort. Nicht der Ehrgeiz von Menschen oder die Wünsche von Menschen. Und dann, was wurde er? Er wollte diese Ägypter nicht mehr gegenüberstehen. Er wollte die Sache überhaupt nicht mehr gegenüberstehen, aber er wurde ein Gefangener. Amen. Alle diese Jahre von Abstreifen, aber dann wurde er ein Gefangener bei dem brennenden Busch. Der mächtige Moses mit seinem ganzen Intellekt. Die Bibel sagt, dass Moses ein mächtiger Mann war in Wort oder in Tat, darunter in Ägypten. Aber beachte, was diese mächtigen Theologen taten in der Gegenwart von dem brennenden Busch. Er bekannte nur noch seine Unfähigkeit. als er da de echte Ziel Gottes sah, da bekannt er seine Unfähigkeit, um das zu tun. Obwohl er doch ausgebildet war in alle Theologie, die sie ihm geben konnte. Ausgebildet in ihre beste Schule. Und doch, was konnte er tun, als da diese Feuersäule hing in dem Busch? Er sagte, ich kann so gar nicht reden. Herr, wer bin ich, dass ich gehen sollte? Ziehe deine Schuhe aus, Moses, ich möchte mit dir reden. Also knie hin oder beug dich selber hin. Und sogar deine Schuhe, fall auf die Erde. Und ich möchte mit dir reden. Er konnte so gar nicht reden. Zum Schluss ein auserwählter Gefangener, ein auserwählter Prophet, genau wie Paulus auch auserwählt war. Moses war ein auserwählter Gefangener. Und dann zum Schluss, Gott hat sein auserwählte Untertan als Gefangener von ihm. Oh, also, er konnte nur noch sich bewegen, wenn das Wort Gottes ihn bewegte. Dann sagt er, was soll ich sagen, wer hat mich gesandt, wen hat mich gesandt? Die Antwort war, ich bin. Wie werde ich das tun? Ich werde mit dir sein. Ja, Herr, genau wie du es sagst, hier bin ich. Oh, das ist ein Gefangener. Er geht gegen sein besseres Wissen ein. Ich werde mit dir sein. Jawohl, Herr, genau wie du sagst, hier bin ich. Oh, das ist ein Gefangener. Er geht gegen sein besseres Denken ein. Nun, und er war ausgebildet worden, um eine Armee zu kommandieren, um so etwas gegenüberzustehen. Er war ausgebildet worden, um Wagen zu befehlen und Speeren und die Fallen und so weiter. Und das ist es, wie er es schaffen wollte, wie er die Sache einnehmen wollte. Das war seine Ausbildung. Aber er sagte, ja, was soll ich jetzt benutzen? Er sagte, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Ja, Gott tut die Sache oft so lächerlich für den menschlichen Gedankenwelt. Also hat ein Stab in seiner Hand. Und sein Bart hing runter, 80 Jahre alt, seine Frau auf einem Maulesel, Kind auf ihre Hüfte und kleine, alte, schlaffe Arme hingen da runter und hat einen Stab in seiner Hand und er hob seinen Kopf gerade hoch, denn er hatte das, so spricht der Herr. Was? Er wurde und er war zum Schluss verankert. Er war ein Gefangener. Er bewegte sich nur, wenn das Wort bewegt. Und er spricht nur, wenn das Wort spricht. Wo gehst du hin? Ich habe einen Auftrag, muss vor dem Pharao stehen, muss ihm diesen Stab zeigen, die Gott ihm gesandt hat. Und was wirst du danach tun? Oh, er wird schon, das Nächste wird er schon versorgen, nachdem wir dieses getan haben. Da ist es. Also er hat nur ein Ding zu tun. Das Erste ist es richtig, übergebe, ein Gefangener werde. Also denk nicht von dir selber denk selber nicht oder irgendetwas anders. Wird ein Gefangener. Moses wurde ein Gefangener und bekannte, dass er so gar nicht reden konnte. Und zum Schluss hat Gott ihn in seiner Hand und wo er nur noch sich hinbewegen konnte, wo Gott ihn hinbewog. Wo also er sagte ihm das Wort. Er wusste, dass es das Wort war. Und dann unterwarf er sich selber an diesem Wort und der Heiligen Geist dort. Gott, also, er wurde, Moses war eingeschert in den Wille Gottes. Und das ist das Gleiche, was er tat mit Paulus. Weißt du das? Er hat auch Paulus eingeschert. Also dieser kleine, sarkastische Jude mit dieser krummen Nase, Paulus mit Doktorstitel. Also er war ganz und gar beschrieben mit Dr. Stiegel. Aber er sagte, ich werde ihm jetzt zeigen, wofür oder was er leiden wird für die Sache des Wortes. Und dann, Paulus saß dort und er sah das Wort und er sah, dass es Jesus war. Und dann hob er seine Hände und er wurde eingeschert zu ihm hin oder mit ihm. Dass die Liebe Gottes schirrte ihm ein ins Wort. Und er wird meinen Namen tragen vor den Heiden. Und da ging er. Moses, ich bin der Gott von deinen Vätern. Ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich habe mich erinnert, ich habe es ihnen versprochen, und die Zeit der Verheißung ist nahe. Und ich sehe die Beladenheit von meinem Volke. Und ich habe meine Verheißung gedacht. Und ich bin jetzt herniedergekommen, um dich da einzuspannen. Weißt du, was das Wort sagt? Ich spanne dich jetzt ein, ich schirre dich jetzt ein, um dorthin zu gehen. Also ich habe dich eingeschert, eingespannen mit Kraft, um dorthin zu gehen, um mein Wort, mein Volk zu befreien. Nimm diesen Stab in deine Hand und als ein Zeugnis, weil du sagst, du hast gesehen, wie ein Wunder dadurch geschah. Genau wie David mit dem Schleuder. Also er schirrte ihn ein und er ging dorthin. Und zum Schluss, also Gott hatte einen Mann, der untertan an ihm war, hatte ihn eingeschirrt mit ihm und konnte sich nur noch bewegen auf dem Worte Gottes hin, wenn das Wort Gottes ihn bewegte. Wenn die Menschen doch heutzutage so sein würden. Und dann, er war ein Gefangener der Liebe. Er war verbunden in den Bund der Liebe mit Gott, wie Paulus auch gebunden war in einen Bund der Liebe mit Gott, genau wie Paulus. Sie beide waren auf der gleiche Weise ausgebildet. Moses war ausgebildet, weißt du, um die Kinder Israel durch militärische Kraft zu befreien. Paulus war ausgebildet, um sie aus den Händen von den Römern zu befreien und sie frei zu machen durch große kirchliche Kraft in der Welt von jenem Tag. Also er war in große Schule ausgebildet worden unter Gamaliel. Beide gingen in die Wüste, beide kamen als andere Männer zurück. Beide sahen die Feuersäule und beide waren Propheten. Ist das richtig? Beide Propheten. Und zu beiden redete die Feuersäule, ganz genau richtig. Und sie kamen, um zu befreien. Und da waren sie. Sie gingen durch eine Wüste. Sie ließen ihre Heimen und gingen in die Wüste, um herauszufinden. Ließen ihr Volk und alles, um den Willen Gottes herauszufinden. Sie wurde einmal in eine bestimmte Richtung ausgebildet, aber Gott drehte sie um oder änderte sie in eine andere Richtung. Und sie wurde ein vollständiger Gefangener, nicht um zu handeln auf der Weise, wie sie es wollte, aber zu handeln auf der Weise, wie Gott wollte, dass sie handeln würde. Und er ist dasselbe gestern, heute bis in Ewigkeit. Haben wir noch 10 Minuten? Also ich möchte ganz schnell noch eine Person. Ich sehe hier gerade eine vor mir und sein Name ist Josef. Er war ein auserwählter Sohn und er war ein vollkommener Typ von Jesus Christus. Er war als Prophet geboren und er ist auch ein Prophet. Und nun, er konnte Visionen sehen. Und als er noch ein kleiner Junge war, sah er eine Vision von sich selber, wie er auf einem Thron saß und seinem Bruder beugte sich vor ihm. Aber beobachte, er fühlte sich irgendwie ein großer Mann, siehst du? Und alles, aber was musste Gott tun? Er musste das gleiche Ding tun, was er auch mit der Rest von denen tat. Weil Moses war ein Befreier, Paulus war ein Befreier und nun Josef war auch ein Befreier. Er rettete sein Volk vor dem Hunger. Und was musste Gott mit ihm tun? Ihn ins Gefängnis legen. Also direkt ins Gefängnis hinein. Jawohl, mein Herr, bedenke, er wurde verkauft durch seine Brüder an einen Ägypter. Und sie verkaufte ihn an Potiphar. Und Potiphar gab ihm ein bisschen Freiheit. Und das erste Ding, weißt du, es wurde wieder von ihm genommen. Und da saß er im Gefängnis und weinte. Gott musste ihn abstreifen. Und bedenke dieses, die ganze Zeit, das glaube ich, im Gefängnis, da konnte er sich an diese Vision erinnern, worin es hieß, dass er sitzen würde auf einem Thron und seine Brüder würden sich vor ihm beugen, weil er wusste, dass diese Gabe von Gott kam und er wusste, dass es geschehen musste. Wenn wir das nur in unsere Gedanken festhalten könnten, in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes in diesen letzten Tagen, wird er eine Gemeinde haben. Er wird ein Volk haben. Und diese Dinge, die er verheißen hat, wird er für sie tun. Er sagte, dass es tun würde, und wir leben in der Zeit mit dem Wort. Und versucht uns nur jetzt, dass wir richtige Gefangenen werden, eingeschlossen in ihn oder mit ihm. Kennt ihr dieses alte Lied, was wir immer sangen? Und dann bin ich mit ihm, mit Gott eingeschlossen. Ich möchte in Gott eingeschlossen sein. Oh, als ich darüber nachdachte, also mit Gott eingeschlossen sein, also nichts anderes. Dann kannst du dich nur bewegen, wenn Gott sagt, dass du dich bewegen sollst. Und du kannst nur etwas tun, wenn Gott sagt, es zu tun. Und dann bist du eingeschlossen mit Gott. Nun bedenke, dachte. Und wurde zu sich selber, in sich selber ein vollständiger Misserfolg. Und alles, was wusste, alles, was verstand und alles, also wurde ein totaler Fehlschlag. Es wirkte nicht. Und wurde auch in eine Situation gebracht, in eine Lage versetzt, wo niemand auf ihn hören wollte. War ja im Gefängnis. Wurde in eine Lage versetzt, wo die Ungläubigen nicht glauben würden. Siehst du, was ich hier meine? Sein Dienst war wirkungslos. Die Menschen wandten ihre Köpfe ab, ihre Häupter ab. Sie wollten ihn auf ihn keine Aufmerksamkeit mehr schenke, während im Gefängnis war. Und was für Gutes würde sein Dienst noch bewirken dabei? Mag vielleicht da vor dem Gitter stehen im Gefängnis und denen anpredigen, aber sie gehen auf der Straße weiter, siehst du? Und wurde ein Gefangener. Gott nahm ihn, oder Gott machte von ihm ein Gefangener. Also, und er kommt zwischen Klammern, bis dass das Rad aufrecht geht. Nun, beachte, Paulus war ein Versager oder war ein Misserfolg. Zum Schluss, Gott nahm ihn, kam zu ihm im Gefängnis. Wie Paulus und der Rest von denen, kam zu ihm und gebrauchte diese Gabe, die ihm gegeben wurde, um ihn dort rauszuholen. Ganz genau. Brachte ihn von seinem Gefängnis. Und was tat er? Sobald als ihn von seinem Gefängnis brachte, wurde ihm Kraft gegeben bei dem König. Wurde verwandelt. Und dann saß an der Seite von dem, worunter stand. Ja, er spricht von Josef. Und brachte ihn vom Gefängnis, gab ihm Kraft, dass alles, was sagte, geschehen musste. Amen. Also jeder Gefangene, der fortwährend sich erinnert, dass geboren wurde für einen Zweck, macht den Satz nicht fertig. Also wurde geboren, um an der Seite von einem König zu sitzen. Und der Rest von denen sollten ihre Knie vor ihm beugen. Seine Vision wurde ihm so gesagt. Amen. Aber bevor seine Vision vollständig erfüllt werden konnte, musste ein Gefangener werden. Amen. Und dann wurde ein Herrscher. Und als dann von seinem Gefängnis kam und ein Gefangener vom Wort Gottes wurde, dass nur sagen konnte, was Gott in seinen Mund legte, um zu sagen, dann bewegte Gott sich durch ihn. Beachte, jener Moses hatte Kraft, Pharaos Gefängnis zu binden, nach seinem eigenen Willen. Wenn du sagst zu diesem Berge, bewege dich. Also, hatte Kraft, das Gefängnis von Pharao zu binden. Ob sie nun Diakonen waren oder Presbyter, oder was sie waren, Vertreter von dem Staat, oder was sie waren, sagte, ich binde euch. So, sie waren gebunden und das war es. Und konnte das tun auf seinem Wort und nach seinem Gefallen. Amen. Glory zu Gott. Oh, ich habe noch 3 Minuten, mein Wort dann zu halten, was ich gegeben habe. Nun, wir finden heraus, dass ein Gefangener zu Gott wurde. Von einem Gefangenen der Welt. Und genau das gleiche mit Paulus und mit Moses, die gleiche Weise von einem Gefangenen an seinem eigenen oder ein Gefangener von seinem eigenen Denken wurde ein Gefangener Gottes. Und als herauskam, hatte die Kraft Gottes. Und als dann Paulus wurde, also als das eigene Denken von Moses, als es übergab und davon abgestreift wurde, wurde ein Gefangener zu dem Wort Christi. Konnte sich nur bewegen, wenn, du sagst Christus, also achtete die Schande von Christus für ein größeres Reichtum dann Ägypten. Und so wurde ein Gefangener Christi, genau wie Paulus war. Und bedenke, alle drei waren Propheten. Sie mussten alle, von allen musste das eigene Denken abgestreift werden, um ein Gefangener zu dem Wille und den Wege Gottes zu werden. Und nun bedenke jetzt, dass er Kraft hatte, um zu binden auf seinem Wort hin. Er hatte Kraft, um zu lösen auf seinem Wort hin. Er konnte sagen, ich löse dich im Namen meines Königs. Amen. Pharao machte Josef zu seinem Sohn. Christus macht seinen Gefangenen der Liebe zu seinen Söhnen und gibt ihnen Kraft. Und die gleiche Sache, die er hatte. Johannes 14, Vers 12. Er, der glaubt an mich, siehst du, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Sogar mehr als diese wird er tun. Nun, der Gefangene von der Liebe Christi wird gekräftigt oder bekommt Kraft durch seinen König. Der ist Christus. Amen. Und wahrlich, ich sage euch, wenn ihr sagt zu diesen Bergen, bewege dich und zweifelst nicht in deinem Herzen, aber glaubst, was du sagst, was geschehen würdest, dann würdest du haben, was du sagst. Und wenn du in mir bleibst, dann mein Wort bleibt auch in dir. Wenn du mit mir oder an mir gebunden bist, weil er und sein Wort ist das Gleiche. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn du in mir bleibst, nicht hier und dort, aber in mir bleibst und mein Wort in dir, frage, was du willst oder sage, was du willst und es wird geschehen. Er hat Kraft. Nun beachte, bevor er rauskam, musste er herausgenommen werden und rasiert werden. Ein paar Dinge mussten abrasiert werden, bevor er sein König begegnen konnte. Gott nimmt sodann sein Menschen heraus und rasiert ein paar eigenen Willen ab. Er zeigt ihnen, dass sie einfach nicht das tun können, was sie wollen tun. Also du weißt schon, was ich meine. Sie sind nicht in der Freiheit, dass sie tun können, was sie wollen. Bevor sie in die volle Kraft hineinkommen können, und ein Liebessklave von Christus werden, müssen sie rasiert werden. Und dann werden sie dargestellt. So, und dann und wann nimmt er sie in die Wüste hinein, um das zu tun. Er rasiert sie und bringt sie raus und die Gesalbte, um sein Ziel zu erfüllen, wozu er sie vorbestimmt hat, um zu sein. Siehst du, was ich meine? Bruder, wir sind in der Endzeit. Bedenke alle die anderen Male, was er getan hat. Er hat immer die Menschen, oder er musste immer die Menschen nehmen und Gefangene zu ihm machen. Also musste sein eigenes verlassen. Er musste alles verlassen, was er wusste. Musste seine ganze Ausbildung verlassen. Und alles, um den Willen Gottes zu wissen und Gott nachzufolgen. Er kann nicht etwas, was Menschen tun müssen, nachfolgen, und dann Gott auch nachfolge zur gleichen Zeit, wenn es im Widerspruch miteinander steht. Du kannst nicht zur gleichen Zeit nach dem Osten und Westen gehen. Du kannst nicht zur gleichen Zeit zum Links und Rechts gehen. Du kannst nicht Richtiges und Gutes und Böses zur gleichen Zeit tun. Du kannst nicht Gott folgen und Menschen folgen zur gleichen Zeit. Nein, mein Herr. Entweder folgst du Gott oder du folgst Menschen nach. Nun, dann, wenn du Gott nachfolgst und du hast dich selber unterworfen an Gott, dann wirst du ein Gefangener Gottes. Also Gefangener von dem Wort, von dem Willen. Und ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand sagt, du wirst ein Gefangener davon. Hör gut zu, wir sind in der Endzeit. Und ich möchte dies mit Ehrfurcht und Respekt sagen, während die letzten ein paar Minuten vorbeifließen. Schau, was Gott meiner Meinung nach tun will und tun muss und will tun in diese letzten Tage. Es ist ein Werkzeug finden für die Ernte. Er muss ein Werkzeug finden, um die Tenne zu dreschen. Jeder Bauer, wenn er zu seiner Ernte geht, dann muss er ein Werkzeug haben, um es damit zu tun. Ganz bestimmt. Und er muss irgendwie ein scharfes Sichel haben oder irgendein Instrument, um das Korn herauszudreschen. Und die Ernte ist reif. O Gott, nimm uns in deine Hände. Mache uns zulke gebundene slaven van deine Liebe. Gebrauche uns als Werkzeuge, um diese Realität zu bringen, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit zu diesem sündigen, verfluchte, zu dieser sündigen, verfluchte Erde, worin wir heutzutage leben. Und was mir angeht, Gott, lass mir ein Gefangener sein. Wenn alle meine Brüder mich ablehnen, wenn alle meine Freunde mich ablehnen, ich möchte ein Gefangener von Jesus Christus und sein Wort sein. Und ich möchte eingeschirrt sein in dem Wort durch den Heiligen Geist, um den Heiligen Geist zu sehen, das Wort Gottes, dass es bestätigt wird durch den gleichen Dinge, die er sagte, dass er tun würde. Ich möchte ein Gefangener von Jesus Christus sein. Lasst uns beten. Ich frage mich heute Abend, während unserer heute Beuge, ob wir auch jene Ehrgeiz haben oder irgendetwas anders oder vielleicht etwas, dass wir denken, dass wir vielleicht ein bisschen selbstsüchtig denken. Also ich frage mich, ob wir das vielleicht zur Seite legen könnten. Ich frage, ob irgendein junger Mann hier heute Abend also umherschauen will und sage, ich werde aber sein, also ich werde groß werden. Ich werde eine bestimmte Sache werde ich werden. Ich frage, ob du vielleicht fühlen kannst, dass der Wille Gottes in deinem Leben sich bewegt und sagt, nein, nein, meine Ehrgeize, meine Ambitionen sind verloren jetzt. Die letzten paar Tage hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und ich möchte mich selber Gott übergeben, dass ich ein Dreschinstrument bin von diesem letzten Tag. Einige junge Mädchen, die vielleicht den Ehrgeiz haben, eine feine Dame zu werden oder vielleicht ein schönes Fräulein oder irgendetwas, dass sie eines Tages vielleicht in Hollywood eine Karriere bekommen können. Ich frage mich, ob sie nicht bereit sind, jetzt um ihre Ehrgeiz in der Gegenwart Gottes, Gott und seinem Worte zu unterwerfen und den Ruf Gottes in deinem Leben zu hören. Gott kennt dich und weiß, wer du bist. Ich frage mich, ob da vielleicht abschließend ein Prediger ist, ein Dienstknecht oder ein Arbeiter in irgendeiner Gemeinde. Also ich komme hier nur so dann und wann, also ich kenne ein Drittel von den Leuten hier nicht, die hier sitzen heute Abend, aber es ist nur ein Handvoll, die hier ist. Aber ich frage mich, ob hier vielleicht solch eine Person ist, die bereitwillig ist, die bereit ist, um zu sagen, ich kümmere mich nicht mehr darum, was irgendjemand sagt. Ich bin jetzt Gottes Sklave und ich werde sein Wort ohne Rücksicht predigen. Ich kümmere mich nicht darum, wenn meine Organisationen mich raustun. Also ich werde jetzt bei dem Wort bleiben. Ich werde es tun. Mein Wille ist Gottes Wille. Gottes Wille ist mein Wille. Ich werde ein Gefangener Jesu Christi sein. Durch seine Gnade und Hilfe. Ich werde es tun. Denke hierüber nach einen Augenblick, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Und wie vielen haben noch jene Ambition heute Abend, jene Ehrgeiz heute Abend? Möchtest du dann deine Hand heben? Das ist meine Hand auch. Ich übergebe alles mit unserer Häupter gebeugt jetzt. Und jetzt singen wir ganz langsam, während wir dieses überdenken. Nun, während wir beten, ich übergebe alles. Ich übergebe alles zu deinem Willen, mein gesegneter Heiland. Ich übergebe alles. Ich übergebe alles. Ja, meinst du das wirklich? Ich möchte ein Gefangener sein. Nimm mich, Herr. Nimm mich hin zu dem Töpfershaus heute Abend und zerbrich mich ganz und forme mich wiederum. Alles dir, mein gesegneter Heiland, ich übergebe alles. Himmlischer Vater, während dieses Lied weiter gespielt wird, also ich dachte, das ist doch, oder während dieses, ja, ich dachte, ist es der günstigste Augenblick, um jetzt hier zwischen diesem Lied etwas zu sagen, zu dir, einen Augenblick. Also während diese Menschen denken, ich übergebe alles, Vater, mögen wir dieses tun, als ob dieses unsere letzte Gelegenheit ist, um zu tun. Lasst uns mit Ernst kommen. Komm jetzt zum Tisch des Herrn, wie es war, weiß gewaschene Kleider, gewaschene Seele, gewaschene Willen, gewaschene Ambitionen, um uns selber zu übergeben. Und lass Gott sein Wort nehmen und verbinde uns zusammen mit ihm, mit dem Wort Gottes. Und möge der Heilige Geist uns jetzt nehmen, während wir hören, dass das Joch um unsere Herzen von heute Abend an sticht. Und ich nimm dich bei deinem Worte. Nun, denke nicht selber nach oder denke nicht dein eigenes Denken. Denke meine Gedanken, denke mein Wille und ich will dich führen. Gott gewähre es, dass es eine Erfahrung für jeden von uns wird. Diese jungen Leute sitzen hier, Mann und Frau, einige von denen werden Mann und Frau. Es gibt ältere Männer, Menschen, die hier sitzen und die sind Prediger. Sie sind unterwegs, Herr. Hier ist Bruder Neffe und ich. Also wir sind schon weiter auf den Leiter gestiegen. Unsere Tage sind jetzt gezählt. Unsere Füße müssen wir schon etwas sorgfältiger hinsetzen, als wir es früher getan haben. Wir müssen unsere Schritte schon beobachten. Wir sind nicht mehr so sicher auf den Füßen, physisch gesprochen, wie wir einst waren. Aber Herr, wenn wir sehen, dass dieses sterbliche Leben hinschwindet und keiner von unseren Schritten sind gewiss, ohne dass du uns an deiner Hand hast. Und nun, Gott, nimm uns, willst du das? Nimm unsere Herzen und unsere Willen in deine Hand und lasset uns gefangene werden heute Abend von deinem Worte. Zu Christus, möge wir ein göttliches Leben hier führen. Möge diese Frauen, diese jungen Frauen, diese jungen Männer, Jungen und Mädchen ihr Leben übergeben, Herr, und möge ihre Ambitionen, die Ambitionen werden, Jesus Christus zu dienen. Und lasset uns ein Gefangener von seinem göttlichen Gnade und Willen werden. Gewähre es, Herr. Und das ist alles, was ich weiß zu tun, Herr. Diese kleinen, zerbrochenen Wörter, oh, ich vertraue, dass du sie richtig zusammenlegen willst, weil es ist heiß hier und die Menschen möchten hören, aber es ist wirklich warm und viele müssen noch nach Hause gehen und früh an der Arbeit wieder. Aber möge diese Samen einfach in ihre Herzen legen. Ein Gefangener. Nun, geh nach Hause und sag dann zu deiner Frau. Also, bevor du jetzt dich fertig machst und dich hinkniest und betest heute Nachmittag oder vielleicht heute Abend am Bett, dann schau doch mal rüber zueinander und sage, Liebste, was wohl mit diesem von heute Abend? Sind wir wirklich Gefangene Christi geworden und von seinem Willen? Oder tun wir, oder wirken wir, arbeiten wir, noch durch unsere eigenen Willen. Möge junge Männer und junge Frauen überall, ganz besonders die, die diese Botschaft heute Abend gehört haben, sich selber dieselbe Frage stellen. Und bin ich bereit, ein Gefangener zu werden, mein eigenes Leben zu verlassen? Er, der sein Leben rettet, wird es verlieren. Aber er, der sein Leben verliert, um meine Sache, wird es finden. Vater, wir wissen, dass es darum geht, ein Gefangener zu werden von dir. Löse unsere eigenen Ambitionen und unsere Wünsche, um deine zu finden. Und dann haben wir ewiges Leben. Gewähre das, Herr. Und das Einzige, was ich weiß jetzt zu tun, ist, es jetzt in deine Hände zu legen. Und möge es fruchtbar sein und hervorbringen große Werkzeuge für diese Ernte der letzten Tage. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, die sich selber vollständig dem Willen Gottes übergeben und Gefangene von Jesus Christus werden, zu seiner Liebe, eingekettet in Fesseln von göttlicher Liebe durch Christus. Das fragen wir in seinem Namen. Lasst uns stehen, ich übergebe alles, alles dir, mein gesegneter Heiland. Ich übergebe alles. Lasst uns das nur wieder sagen, mit unseren Augen geschlossen und unsere Hände gehoben. Ich übergebe alles, alles dir, mein gesegneter Heiland. Ich übergebe alles. Und nun, während wir unsere Häupte gebeugt haben und bevor wir dieses abschließende Lied singen, neben dem Namen von Jesus mit dir, möchte ich diese Brüder fragen, hier, ich habe seinen Namen vergessen, dieses Schwester hatte ja Zeugnis davon abgelegt, van deze visioen, wie donkerheid over haar kwam, die geheild wurde, en bedenken, also sie schaute zurück und der Schleier war weg. Ihr Glaube hat es getan. Nun willst du uns jetzt das abschließende Gebet sprechen, willst du, Bruder, und frage jetzt Gottes Segnungen über uns. Und dann dieses Lied, nimm den Namen von Jesus mit dir.